Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt.
Willkommen zu einer neuen Episode von Brain Talk. Heute erwartet Sie etwas Besonderes, die Aufzeichnung unseres zweiten Good Work, Good Life Events. Diesmal live aus Graz. Dabei begrüßen wir Janine Kavlat, Head of People and Culture bei Durchblicke, zu einem inspirierenden Gespräch über Mitarbeiterinnenbindung und die Führung junger Teams. Erfahren Sie aus erster Hand, wie Durchblicke eine außergewöhnliche Bindungsrate erreicht, welche Faktoren wirklich über Zufriedenheit entscheiden und was Next Generation Leadership in der Praxis bedeutet. Tauchen Sie ein in einen Morgen voller wertvoller Insights und authentischer Erfahrungen. Moderiert von mir, Jasmin Grünsteudel, Organisationsberaterin und HR-Expertin bei Brains and Games. Viel Freude beim Reinhören.
Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Monsberger Udo von der Firma Neudörfler und ich darf Sie hier heute in den Heiligen Hallen in Graz begrüßen. In unserem Schauraum zu unserem zweiten Event Good Work, Good Life, was wir gemeinsam mit der Firma Brains and Games veranstalten. Wir haben heute ein irrsinnig spannendes Thema für Sie parat und möchte gar nicht so viel dazu verraten jetzt, weil Sie werden sehen, im Laufe des Tages oder im Laufe des Vormittags jetzt erfahren, worum es hier genau geht. Ich bedanke mich einmal bei Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind und mit uns diese Veranstaltung gemeinsam jetzt dann auch über den Vormittag bringen, interessante Fragen stellen werden, hoffentlich dann auch in späterer Folge. Und ich möchte dann auch gleich an den Andi übergeben, der dann noch ein paar weitere einleitende Worte sagen wird zur Veranstaltungsreihe, die wir durchführen.
Danke, Udo. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in Graz. Für uns als Wiener sehr fein, um rauszukommen aus der Großstadt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Das Thema wird sehr spannend sein. Warum ist Brains and Games da? Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich mit Organisationsberatung beschäftigt. Da ist der Zusammenhang mit dem Büromöbel vielleicht nicht am ersten Blick da, aber wir sehen da sehr viel Zusammenhang. Wir sehen, dass die Raumgestaltung einfach einen Einfluss hat darauf, wie wir Menschen arbeiten, wie wir miteinander tun. Diese ganzen Trennwände schaffen einfach Wirklichkeiten, schafft Trennungen. Gemeinsamer Raum ist nicht immer sehr beliebt, wie wir ja feststellen. Oder Shared-Desk-Konzepte, aber damit beschäftigen wir uns mittlerweile seit 10 Jahren sehr intensiv. Also wir versuchen, die Organisationsziele mit der Raumgestaltung in Verbindung zu bringen. Und die Kulturentwicklung, die damit zusammenhängt, an einem Beispiel festgemacht, wir haben Nutzergruppen eingeladen, ihre Arbeitswelten selber zu gestalten. Und dieser partizipative Prozess ist das, was es ausmacht, dass die Leute nachher sagen, oh, und Peter hat das zitiert kürzlich, mein Kollege, oh, so schön habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und das ist das Positive. Wir kennen es auch umgekehrt, dass irgendwer irgendwas plant und das dann einfach nicht für das passt, was die Leute wirklich, wirklich brauchen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir versuchen in dieser Serie, in dieser Veranstaltungsserie, Themen aufzugreifen, die jetzt gerade aktuell sind. Ich glaube, ich verrate nichts Neues, dass alles, was mit Mitarbeiterbindung zusammenhängt, mit dem Arbeitskräftemangel zusammenhängt, immer noch ein Riesenthema ist, obwohl die Arbeitslosenzahlen gerade steigen. Aber Mitarbeiterbindung, das wissen wir alle und auch wir intern, wenn Leute wechseln, wenn Leute weggehen, sich verändern wollen oder müssen, dann ist es einfach mit hohen Kosten, mit viel Aufwand verbunden. Deswegen ist das Thema Mitarbeiterbindung, wobei ich das Wort Bindung ja nicht so mag, muss ich sagen. Wenn ich ein autonomer Mensch oder ein Freiheitsmensch und auch wir Berater, Beratertiefen würde ich fast sagen, sind eher freiheitsliebend. Aber die Frage ist, wie kann man eine Kultur gestalten, die es einfach fein macht, miteinander zu arbeiten. Und das hat eben auch mit dem Raum zu tun. Wir sind heute zu dritt da, mein Kollege Peter Müllner, Raumexperte fürs Raum-Mensch-Organisationsthema zuständig bei uns. Meine Kollegin Jasmin Grünsteudel, die Organisationsberaterin ist, Konzernerfahrung hat und gleich ein Interview führen wird mit der Janine Kalwart von den Durchblickern. Herzlich willkommen. Und Andrea Kahner von Neudörfler ist hier. Bitte begrüßen Sie herzlich die drei Damen und wir freuen uns auf einen spannenden Dialog.
Vielen Dank. Also auch einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite, Jasmin Grünsteudel. warum vielleicht von Brains and Games mache ich gerade dieses Interview. Wir haben ja einige Kollegen und Kolleginnen und einige Berater und Beraterinnen. Mein vorheriges Leben war ich eben auch im HR tätig und durfte einiges machen. Deswegen freut es mich eben heute so, dass wir gemeinsam heute hier sind, von HR für HR sozusagen, und halt eben das Thema gemeinsam angehen können. Und dass, Janine, du dir auch Zeit genommen hast, heute deine Expertise, deine Best Practices mit uns zu teilen. Und falls Sie sich fragen, warum haben wir dieses kleine Mikro? Wir machen eben auch einen Podcast aus dieser Folge hier und deswegen geben wir auch immer gern das Mikro ein bisschen weiter. Heute geht es ja um ein sehr spannendes Thema, wie der Andi schon gesagt hat, Thema Mitarbeiter und also Mitarbeiterbindung. Wie können wir sicherstellen, dass Mitarbeitende gerne langfristig bei uns tätig sind, was auch immer langfristig heißen mag heutzutage. Aber das ist ja gerade auch bei jungen Talenten ein wichtiges Thema, weil Recruiting, Onboarding kostet Geld und auch vielleicht ein bisschen Tränen, wenn man sich immer wieder mal verabschieden muss. Und von dem her werden wir uns einfach das Thema gemeinsam heute anschauen. Liebe Janine, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für die Einladung.
Du bist ja eben von der Firma Durchblicker. Wir sagen immer, Durchblicker ist für uns ja ein vom Startup zum Scale-up. Ich glaube, das habe ich auch von dir. Von der Begrifflichkeit finde ich sehr schön. Also wirklich ein Unternehmen, das sehr erfolgreich ist, sehr innovativ, sehr stark gewachsen ist eben auch in letzter Zeit. Und wir freuen uns einfach auf deine Einblicke, deine Best Practices und Konzepte. Vielleicht eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erfahren, was hat gut funktioniert und wo sagst du, boah, ehrlich, da haben wir auch unsere Herausforderungen. Und das würde ich vielleicht eher weniger empfehlen, ja, also dass wir da so ein bisschen gemeinsam hinschauen. Und bevor wir natürlich losstarten, würde es mich freuen, dass du dich mal ein bisschen näher vorstellst und natürlich auch Durchblicker.
Ja, sehr gerne. Vielleicht ganz kurz zu mir. Also ich bin jetzt seit über 15 Jahren im HR-Bereich tätig. Ich habe in einer ziemlich dynamischen Branche begonnen, der Hotellerie, dann in den öffentlichen Bereich gewechselt, war auf der Wirtschaftsuniversität Wien und habe in 2 Jahren Beratung auch ganz, ganz viele unterschiedliche Branchen kennenlernen dürfen und bin jetzt seit Anfang des Jahres eben bei Durchblicker verantwortlich für den gesamten HR-Bereich. Und muss sagen, als ich mich damals dort beworben habe, ich kannte die Marke und wusste, okay, ja, die Vergleichsplattform, was dahinter steht, war mir damals auch noch gar nicht so klar. Ja. Also wie groß Durchblicker mittlerweile ist und auch was für ein tolles Team einfach dahinter steht. Und das würde ich ganz gerne auch mit euch einmal teilen. Wir sind im Herzen von Wien. Wir haben unser Büro im 1. Bezirk. Durchblicker ist in den letzten Jahren ziemlich stark angewachsen auf mittlerweile 110 Mitarbeiter. Gestartet ist das Ganze eben durch die beiden Gründer, die sich eben auf die Fahne geschrieben haben, sie möchten das Versicherungsbusiness revolutionieren. Sie möchten einfach mehr Transparenz schaffen für Kunden in diesem doch recht undurchsichtigen Bereich. Und was Durchblicker dann auch die ganze Zeit mitgetragen hat, ist quasi unser Purpose. Wir helfen Konsumenten, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das hat sich mittlerweile auch ausgeweitet. Also nicht nur im Versicherungsbereich sind wir tätig. Wir haben mittlerweile insgesamt 29 Vergleichsrechner. Neben Versicherung eben auch im Bereich Kredit, also Immobilienkredit, aber auch Konsumentenkredit. Im Bereich Handy, Internet bieten wir Vergleiche an. Und was momentan natürlich auch so am Zahn der Zeit ist, Strom und Gas, da helfen wir eben auch, die richtigen Tarife zu finden und sind dadurch eben angewachsen. Vielleicht auch mal, um so ein paar Zahlen in den Raum zu werfen. Also allein im Jahr 2023 hatten wir 11 Millionen Besucher auf unserer Website. Wir haben insgesamt, seit es uns gibt, schon 71 Millionen Vergleiche gerechnet. Und vielleicht damit das auch klar ist, also wir finanzieren uns zum einen durch Provisionen, die wir bekommen, ja, wenn Kunden bei uns abschließen. Aber ganz stark ist eben auch der Bereich Beratung. Also wir sind Versicherungsmakler, wir haben Finanzierungsberater bei uns und im Kundenservice natürlich auch die Energieberatung. Das ist unser Team, aktuell mit 110 Mitarbeitenden, ein sehr, sehr junges Team. Wir haben ein Durchschnittsalter von 30,5 Jahren. Das habe ich extra gestern nochmal einmal durchgerechnet, wo wir da genau stehen. Vielleicht auch so zum Vergleich, also mehr als die Hälfte der Mitarbeiter ist wirklich unter 30, also viele so ungefähr im Durchschnitt, also dann auch 25. Viele sind schon lange dabei. Wir haben über 30 Personen, die schon über 5 Jahre dabei sind. Vielleicht kurzer Rückblick, Durchblicker hat nächstes Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Wir haben aber auch viele Mitarbeiter, die sind schon über 10 oder auch 13 Jahre dabei. Also die haben quasi ihr gesamtes Berufsleben bei Durchblicker verbracht.
Dann lass uns auch schon einsteigen in unser Thema Mitarbeiterinnenbindung. Ja? Welche Ansätze verfolgt dein Unternehmen, um die Bindung junger Talente zu stärken? Lass uns da mal damit ein bisschen draufschauen und einsteigen.
Okay, sehr gerne. Also als ehemaliges Startup leben wir natürlich ganz viele Dinge, die man so unter diesem Begriff New Work auch subsumieren würde, angefangen bei einer ganz starken Community, wir haben viele Freiheiten für die Mitarbeiter, sehr, sehr viele Events, sehr viele Austauschmöglichkeiten, also das, was junge Menschen auch wollen vom Arbeitsleben. Man hat die Möglichkeit, sich dort einzubringen, mitzuentscheiden, eine ziemlich flache Hierarchie, eine Du-Kultur, also auch mit angefangen bei unserem CEO hin zu auch mittlerweile, das habe ich vorher nicht erwähnt, gehören wir auch zu einer ungarischen Gruppe. Die beiden Gründer haben das Unternehmen vor 2 Jahren verkauft. Aber auch da, also obwohl dieses Corporate Life da jetzt langsam irgendwo Einzug hält, ist immer noch dieses Startup-Flair einfach da und ganz, ganz enge Beziehungen auch zu den Mitarbeitern.
Ja, gerade das Thema Beziehungen ist, glaube ich, sehr wichtig. Und egal wie alt man ist, ich glaube, das Thema Beziehung und eine gute Arbeitsbeziehung zu haben, ist extrem wichtig. Ja,
ja.
Super.
Definitiv, ja.
Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage, und zwar zum Thema, wir kommen noch immer wieder Anfragen und es vermehrte auch Anfragen seit der Zeit nach Corona in Bezug auf Feedback und Entwicklungsgespräche und eben auch sich gegenseitig ehrliches, authentisches Feedback zu geben und auch eine Kultur dafür zu entwickeln. Ja, wie siehst du das, also dieses Thema Feedback, Entwicklungsgespräche, ehrliches Miteinander sprechen sozusagen, wie wichtig siehst du das eben auch im Bereich Mitarbeiterbindung und wie ist denn das, wie wird das bei euch gelebt?
Ja. Nein, also das ist sehr wichtig, ja, auch wenn natürlich durch diese Startup-Kultur vieles auf natürliche Weise passiert, da darf man sich nicht drauf verlassen. Ja. Da muss man natürlich auch Formate schaffen. Wir machen das zum Beispiel, indem wir Engagement-Umfragen regelmäßig an die Mitarbeiter ausschicken. Das haben wir früher im Abstand von einer Woche gemacht.
Wow,
ja.
Okay.
Haben uns dann aber auch das Feedback von den Mitarbeitern zu Herzen genommen, dass das durchaus zu oft ist, ja, und dass sich die Fragen wiederholen, haben das jetzt dann eben auf einmal im Monat reduziert fragen da eben bestimmte Parameter einfach auch ab und das ist für uns dann eine gute Richtung. Also da erkennt man natürlich schon, wo hakt's vielleicht gleicher, wo müssten wir ansetzen, was müssten wir tun. Das ist so im Generellen. Aber natürlich auf der individuellen Ebene mit Mitarbeitern. Wir haben natürlich auch regelmäßige Feedbackgespräche installiert. Wenn neue Mitarbeiter beginnen beim Onboarding, gibt's Check-in-Gespräche einmal nach 2 Wochen und dann kurz vor Ende der Probezeit, wo man einfach abholt. Wie geht's dir gerade? Was brauchst du noch? Was fehlt dir? Und dann natürlich auch die klassischen Formate, ja, wie jährliche Mitarbeitergespräche, wo man dann eben sich auch überlegt, wo geht die Reise hin, ja, was sollten wir für Entwicklungsmaßnahmen treffen, ja, um auch weiterhin gut zusammenzuarbeiten.
Ganz ein wichtiges Thema auch. Und weil du angesprochen hast, Mitarbeiterbefragungen, weil du gesagt hast, okay, einmal pro Woche, habe ich auch noch nicht gehört, also wirklich oft, ja?
Ja.
Hat sich da viel geändert eigentlich, so über eine Zeit hinweg, wenn du sagst, okay, jede Woche gab es da echt Schwankungen oder war das eher?
Von Woche zu Woche nicht. Das ist schon sehr konstant und man schaut sich dann halt einfach die langfristigen Entwicklung an und wir haben das auch runtergebrochen auf Teamebene. Und natürlich sieht man dann auch, ja, wenn gerade irgendwo Veränderungen sind oder vielleicht auch mal kleine Krisen oder gerade Mitarbeiter gegangen sind, die Führungskraft gewechselt hat, dass es dann natürlich dann auch in diesen Werten durchaus dann irgendwo nach unten geht. Und das kann aber natürlich auch immer nur eine Richtung sein und da muss man natürlich dann qualitativ nochmal nachfassen, ja, und dann auch in so direkte Dialoge gehen und auch rausfinden, was ist es denn wirklich, weil nur einen Wert zu haben, der jetzt eine Zufriedenheit angibt, der bringt einem natürlich nichts. Mhm. Also man muss dann mit diesen Ergebnissen auch weiterarbeiten.
Und welches Tool verwendet ihr da? Habt ihr ein Standard-Tool? Das finde ich auch immer sehr spannend. Ja. Es gibt ja super viele Tools auch in diese Richtung gehen.
Ja, es gibt, genau.
Preisintensiv.
Ja. Ja, genau. Nein, es gibt sehr, sehr viele Tools. Viele HR-Management-Systeme haben das ja auch schon integriert, bieten das mit an. Wir haben lange Picon genutzt, also das ist auch großer internationaler Konzern, sind dann aber auf ein kleineres Tool umgestiegen, auf Robinhood. Das ist relativ neu am Markt. Das ist vom gleichen Team, die auch die Best Recruiters-Studie machen. Wissenschaftlich fundiert halt dahinter, ja, also wirklich Engagement zu messen, und da sind wir sehr zufrieden.
Fein, ja.
Gleich Werbung gemacht.
Genau, wir mag ich mal bekannt geben, wenn sie Provision verlangen, genau. Ja, fein, freut mich. Gut, dann lass uns ein bisschen weiterschauen, und zwar Herausforderungen, darüber möchten wir auch gern sprechen. Was sind eure typischen Herausforderungen, wenn es darum geht, eben eure jungen Talente eben auch zu halten? Und ja, da hat ja jede Firma ihre eigenen Themen, sage ich einmal. Wie ist es bei euch?
Ja, also das Thema ist natürlich schon Karrierepfade, Entwicklungen bei 110 Mitarbeitern. Also wir sind kein großer Konzern, der jetzt wirklich wirklich Karrierepfade anbieten kann, sind aber sehr, sehr stolz darauf, dass es uns bei einigen wirklich gelungen ist. Ja, wir haben Mitarbeiter, die haben gestartet als Studierende, als Nebenjob. Die haben uns dann über Jahre begleitet, die haben wir weiterentwickelt. Und sogar in unserer Boardrunde sitzt jetzt jemand, der bereits Anfang 20 angefangen hat und so seinen Weg gegangen ist. Das machen wir durch Unterstützungsangebote. Also wir bieten natürlich Weiterbildungen an. Wir arbeiten da auch mit Externen zusammen. Wir bieten Coaching an. Aber auch intern, ja, wir haben interne Trainer, die Leute ausbilden. Und insgesamt kann man schon sagen, wir sind eine gute Möglichkeit für den Berufseinstieg. Ja, also gerade wenn man jetzt nicht in einer klassischen Versicherung arbeiten möchte, oder viele, die eben auch nur so erste Erfahrung in Callcentern gemacht haben, die kommen sehr, sehr gerne zu uns, und die haben natürlich dann auch die Möglichkeit, eine fachliche Ausbildung zu bekommen. Das finanzieren wir auch, schicken wir entweder auf externe Schulungen, aber auch wenn wir eine gewisse Anzahl haben, dann bieten wir das auch intern an, dass man dann die Ausbildung eben zum Versicherungsexperten dann bei uns anbieten.
Und wie schaut es da aus in Bezug auf Bewerbungen? Bekommt ihr da viele Bewerbungen? Weil viele Unternehmen strugglen ja aktuell wirklich auch, um qualitativ hochwertige Bewerbungen zu bekommen. Machen da auch sehr viel Werbung. Wie schaut es da bei euch aus?
Ja, also wir haben grundsätzlich eine sehr, sehr gute Bewerbungslage. Schwankt natürlich. Ja. Also ein bisschen, wir haben auch ein relativ großes IT-Team, die natürlich hinter unserer Plattform stehen, die laufend weiterentwickeln oder da auch neue Produkte eben dazu entwickeln. Aber ich muss sagen, selbst im IT-Bereich ist es einfach aufgrund unserer Unternehmenskultur, das spricht sich auch rum, ne, in der IT-Community, haben wir das Glück, wir haben dieses Jahr 5 Entwickler eingestellt, ganz ohne externe Hilfe auch. Also davor haben wir mal viel mit Agenturen besetzt. Das haben wir dieses Jahr auch geschafft, einfach durch Weiterempfehlungen und durch gute Kommunikation.
Super. Ja, habt ihr doch ein eigenes Mitarbeiterempfehlungsprogramm, oder ist das?
Ja,
okay. First Bird, oder verwendet sie da auch?
Nein, also wir machen das ohne Tool. Aufgrund der Größe geht das noch ganz gut. Also wir haben so durchschnittlich alle 2 Monate eine Mitarbeiterempfehlung, zahlen dann natürlich auch eine Prämie dafür.
Prämien, okay. Genau. Fein. Ja, cool, wenn es auch funktioniert. Echt fein. Gut, dann gebe ich mal weiter auch hier.
Janine, was glaubst du, wie beeinflusst die Gestaltung der Arbeitsräume die Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeiter?
Also wir leben ja immer noch diese Startup-Kultur. Wir haben ganz viele, haben ein sehr offenes Raumkonzept, wir haben viele Räume, aber auch für Kollaboration. Wir schauen auch drauf, dass wir da wirklich eine Feel-Good-Atmosphäre schaffen. Und das Office-Management liegt auch mit in meiner Verantwortung. Also das ist bei uns Teil des People-and-Culture-Teams, weil wir einfach glauben, das gehört zusammen. Und wir als Team haben uns auch auf die Fahne geschrieben, wir wollen gemeinsam das Arbeitserlebnis bei Durchblicker gestalten. Und dazu gehört natürlich neben den HR-Services auch ein schöner Arbeitsplatz, wo die Leute gerne hinkommen. Es wird natürlich auch immer gerne belächelt. Ja. Also haben natürlich auch einen Obstkorb, wir haben eine super Kaffeemaschine. Ja. Ich meine, deswegen kommt keiner zu uns, deswegen bewirbt sich keiner bei uns, aber die da sind, die schätzen das doch. Und das ist irgendwo auch eine Art von Wertschätzung, dass wir da alles zur Verfügung stellen. Und wenn die Mitarbeiter Wünsche haben, was wir einkaufen sollen, dann machen wir das auch. Ja. Also wenn sie sagen, ich hätte gerne die und die Teesorte, dann bestellen wir das einfach, damit es allen gut geht.
Macht das auch bei den Umfragen, oder kommt das einfach, wo die Leute dann so einfach Feedback geben?
Teils, teils. Also manchmal kommt das in den Umfragen, dass sich Leute bestimmte Dinge wünschen, und Wir leben mit in unserer Kommunikation sehr in der Google-Welt, der Google-Chat. Das ist so ein ganz ganz schnelle Kommunikation bei uns. Ich kriege auch manchmal dann einfach eine Chat-Nachricht. Du, ich hätte gerne die und die Hafermilch. Könnt ihr die bitte bestellen? Das ist und natürlich eben diese ich glaube, so Räume zu schaffen oder Orte zu haben, wo man sich treffen kann, wo man sich dann gerne aufhält, wo man sich informell austauschen kann. Das ist ganz wichtig.
Ja, das find ich auch. Wir haben jetzt im Standort eine neue Mitarbeiterkantinenküche offen, wo man gemeinsam kochen kann. Haben jetzt auch schon kleine Team-Events gehabt und das kommt sehr gut an. Mhm. Also ich glaube, das ist Wohlfühlfaktor, ist, glaube ich, wichtig. Ja, sehr wichtig.
Ein anderes Thema geht eh auch in eine ähnliche Richtung, das Thema Unternehmenskultur, dass wir da noch ein bisschen draufschauen. Kultur ist immer eine ganz, ganz wichtige Sache, ja. Das heißt eben auch, wir kennen, glaube ich, alle, ja, Culture Eats Strategy for Breakfast, ja. Also Thema Kultur ist ganz, ganz wichtig. Und wir von Brains and Games unterstützen ja auch immer wieder Unternehmen, um die Kultur, sage ich jetzt einmal, zu unterstützen oder weiterzuentwickeln auch. Gerade das Thema Veränderung ist immer ein großer Punkt, ja. Also wenn es um das Thema Veränderungsprozesse geht, wie kann ich die gut gestalten, dass es auch wirklich gut funktioniert? Und ihr hattet ja da auch einen gewissen Change in letzter Zeit und gerade im Bereich Sales. Wie ging es euch damit mit dem Thema Veränderung? Was habt ihr gemacht für die Unternehmenskultur? Und ja, was hat gut funktioniert? Wo sagt ihr vielleicht auch, vielleicht nicht so gut? dass wir ein bisschen mitlernen können aus euren Erfahrungen.
Genau, also man sagt ja immer so nachträgliches Change Management, das bringt dann nichts mehr, das ist schlechter, das muss man schon zu Beginn machen. Durch den Verkauf eben hat sich natürlich einiges geändert und das auch in ziemlich, ziemlich rasanter Zeit. Wir haben dann einen neuen CEO bekommen, die beiden Gründer sind rausgegangen und haben natürlich profitiert von seinen Erfahrungen. Er hat in Tschechien eine ähnliche Vergleichsplattform aufgebaut und da gab es dann eben einen Strategie-Switch hin zu mehr Sales-Organisation. Also, dass man eben auch aktiv Kunden kontaktiert, dass wir Leads nachtelefonieren, die schon mal auf unserer Plattform waren, verglichen haben, aber nicht abgeschlossen haben. Und da wurde in relativ kurzer Zeit einfach auch ein neues Sales-Team etabliert. Also Outbound-Sales, die wirklich den Kunden dann nachtelefoniert haben. Und damals war man der Meinung, wir brauchen da die Top-Verkäufer. Ja, und da wurde dann halt auch danach gesucht, ja, und haben dann relativ schnell 15 Personen eingestellt und haben dann aber gemerkt, okay, dieses klassische Sales-Mindset, das clasht natürlich ja mit all dem, was wir vorher gelebt haben, auch mit unserem Purpose. Wir wollen halt Konsumenten helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Das hat auch angefangen, alleine schon das Auftreten. Ja, also die haben natürlich relativ schnell Erfolge erzielt, was super war, ja, was uns auch geholfen hat, weiter zu wachsen. Aber da kamen natürlich plötzlich dann in dieses Startup auch Mitarbeiter in Anzug und in Hemd. Ja, das gab es vorher nicht. Mhm. Das ist natürlich dann auch schon so eine optische Abgrenzung. Und rückwirkend muss man sagen, da haben wir natürlich also damals viel zu wenig getan, um die gut zu integrieren, haben auch viel gelernt. Zum Teil schmerzhaft gelernt, ja, aber haben jetzt seit dem Sommer, wollen wir wieder zurück auch zu diesem ursprünglichen Purpose und wollen die wieder mehr in den Vordergrund rücken, haben dazu auch einige Workshops gemacht, unter anderem eben auch im Sommer mit Brains and Games, die haben uns begleitet bei unserem jährlichen Team-Retreat, wo wir gesagt haben, wir wollen diese ursprünglichen Werte wieder in den Vordergrund rücken. Und wir brauchen einfach ein Commitment dazu von allen Mitarbeitern und dass wir ein gemeinsames Ziel haben, worauf wir zusteuern und ja, sind da jetzt gerade so dabei, diesen Turn wieder zu schaffen. Und ich denke, wir sind auf einem ganz, ganz guten Weg.
Klingt auf jeden Fall so. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn du sagst, okay, das ist so eine IT-Kultur bei euch gewesen mit wirklichen Experten und Technikern in dem Bereich. Und dann kommen doch viele Personen aus dem Sales, die vielleicht ein bisschen einen anderen Ansatz haben, ja, oder das Werten zu meinen. Ist es natürlich ein bisschen ein Clash, ja. Und wie tut man da miteinander? Und wo findet man einen gemeinsamen Ground oder eine gemeinsame Basis? Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das sicher herausfordernd war. Gibt es vielleicht noch Tipps, wo du sagst, ja, hey, wenn ihr eine Veränderung habt, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so ein bisschen eben das mit zu berücksichtigen?
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also klare Kommunikation oder sich auch vorher überlegen, was bringt diese Veränderung kulturell denn mit sich? Ja, was darf bleiben? Woran können wir uns festhalten? Und das auch klar kommunizieren. Und natürlich auch, wenn man dann sagt, ja, wir hiren jetzt Personen mit einem ganz anderen Mindset, trotzdem zu sagen, ihr committet euch aber zu unseren Werten, zu unserem Purpose. Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das machen wir auch jetzt im Recruiting. Also wir haben uns leider auch von ein paar Mitarbeitern trennen müssen, jetzt in letzter Zeit, und hiren jetzt wieder ganz stark in diesem Outbound-Bereich. Und ja, da setzt man einfach den Cultural Fit ganz stark in den Vordergrund, um nicht nochmal in diese Falle zu tappen und auch um einfach da gut und produktiv dann mit den anderen Bereichen zusammenzuarbeiten.
Ganz wichtiger Punkt, ja. Du hast auch das Thema Team-Retreat angesprochen. Was versteht sie darunter und wie macht sie das oder wie oft auch?
Genau, also das ist eins von unseren, ich weiß gar nicht, was man sagen soll, es ist ein Benefit. Ja? Wir setzen ganz stark eben auf Mitarbeiter-Events. Wir haben drei große im Jahr, die wir halt als Unternehmen oder HR organisieren. Und dazu gehört eben dieses Team-Retreat, wo wir eben zwei Tage auf einem Offsite sind mit allen Mitarbeitern, mit allen, die auch gerne mitfahren wollen. Ja, bei den 110 sind natürlich auch einige dabei, die das aus familiären Gründen dann nicht schaffen. Ne? Aber doch so um die 80 Personen sind es dann, die dabei sind. Und da beschäftigen wir uns dann mal ein paar Tage mit uns selbst und auch mit strategischen Dingen. Wir schauen, dass wir viele Teambuilding-Aktivitäten da reinpacken, einfach um dann auch wieder gestärkt die Herausforderungen anzugehen, ne? Die wir jeden Tag dann haben.
Ja, ja, das sind auch die Vertrauensbasis, Zusammenarbeit stärken, ja, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast es schon angesprochen, wir sind so ein bisschen rübergegangen zum Thema Benefits. Ja, was ist denn aus deiner Sicht, was sind so Mitarbeiter-Benefits, welche Rolle spielen die aus deiner Perspektive auch zum Thema Mitarbeiterinnenbindung?
Ja, das war in der Vorbereitung ein bisschen eine Stressfrage. Ich dachte, okay, jetzt als Startup, wir müssen jetzt ganz kreative Benefits haben und was haben wir? Ja, dann mal durchgeschaut. Ich habe es für euch auch nochmal zusammengefasst. Tatsächlich haben wir natürlich viele dieser klassischen Benefits, die einfach das Arbeitsleben auch netter und angenehmer machen, wie den Zuschuss zum Mittagessen, dass man eben über eine App kann man sich halt 6 Euro pro Tag dann auch wieder zurückholen. Wir bieten eine Mitgliedschaft bei Halsey, das ist ein privates Gesundheitsunternehmen, wo die Leute sich halt dann, also da auch Unterstützung holen können. Wir haben Beratungsangebot über InstaHelp, einfach, ja, damit es jedem individuell gut geht. Wir sind jetzt nicht besonders kreativ, aber was uns wirklich, denke ich, abhebt, sind eben diese Team-Events, die wir bieten. Und das ist auch gar nicht immer von uns selber initiiert, sondern wir fördern das zum Beispiel auch mit Zuschüssen, dass wir sagen, ja, wenn Mitarbeiter gerne was initiieren wollen, ja, wenn sie gerne teamübergreifend was machen wollen, zum Sport gehen, da hatten wir Beachvolleyball, Fußball, dann übernehmen wir die Kosten dafür, ja, dann zahlen wir eben die Platzmiete und das ist dann auch immer eine nette Teambuilding-Aktivität.
Cool, das wird also auch wirklich genutzt, also dass die Mitarbeiter sagen dann, hey, lass uns das machen, voll cool und ihr könnt es dann eben auch. Und ich finde auch InstaHelp sehr spannend. Wird das sehr, sehr viel bei euch genutzt? Ist das ein Thema, wo ihr sagst, ja?
Ja, doch, das wird immer wieder genutzt. Also ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Ich glaube, diese Arbeitspsychologie sagt natürlich jedem was. Oder viele Unternehmen haben ja auch eben Unterstützungsangebote, wo Mitarbeiter sich anonym halt auch beraten lassen können, entweder im Bereich Coaching. Und das ist eben ein Online-Angebot, was ziemlich niederschwellig ist, wo man dann halt eben telefonische Beratung dann auch annehmen kann. Und ja, also wir sehen ja nicht, wer das in Anspruch nimmt, aber wir sehen, dass es in Anspruch genommen wird.
Ja, ich finde es ein super Angebot. Also gerade, weil du sagst, sehr niederschwellig halt eben auch. Ja. Also es ist eine Plattform, da kann man sich als Psychotherapeutin, als Coach eben anmelden, einen Account anlegen. Und dann halt eben ist es so, dass man sehr eben sehr schnell einfach kurze Sessions haben kann. Und da reicht oft schon 30 Minuten. Das heißt, ich kann da einfach auf diese Plattform gehen, es ist eine App. Und dann kann ich sagen, okay, ich habe ein Thema mit XY, das ist ein kurzer Fragebogen, den ich ausfülle. Und dann halt eben werden mir ein paar Personen eben empfohlen. Das heißt, gibt es bei euch das auch, weil du nix, oder?
Wir haben es leider nicht, aber ich kenne die Plattform, ja. Ich finde das eine gute Möglichkeit, ja.
Das ist auch irgendwie eine nette
Und anonym eben. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, Anonymität, ja.
Ich habe eben auch von anderen Personen gehört, die das schon genutzt haben. Sie haben gesagt, super, ja, sehr niederschwellig, sehr schnell. Du bekommst innerhalb von ein paar Minuten eine Rückmeldung auch. Finde ich auch sehr spannend. Also super, dass ihr sowas anbietet auch. Das Thema mentale Gesundheit wird ja auch immer wichtiger. Genau. Gut, blickend auf die Zeit, wir würden noch gerne ein paar Abschlussfragen von unserer Seite stellen. Ich weiß schon, ein Thema, wo manche das vielleicht gar nicht mehr hören können auch, ja, ist so das Thema Work-Life-Balance. Manche sagen, boah, Work-Life-Balance, bitte, was ist denn das? Manche mögen es auch nennen, vielleicht Work-Life-Blending, ja, wenn man es ein bisschen mehr ineinander fließen lassen möchte. Aber wie ist denn das? Weil das Thema ist schon immer wieder auch ein wichtiges Thema, gerade für junge vielleicht Personen, aber nicht nur. Wie geht's ihr damit um zum Thema Work-Life-Balance?
Also wir schauen halt, dass wir größtmögliche Flexibilität bieten, angefangen bei Gleitzeit, Homeoffice-Möglichkeiten, wir uns im Kundenservice, da wo die Leute wirklich auch viel telefonieren, wo auch in einem Großraumbüro viel Trubel ist, darf bis zu 3 Tage die Woche Homeoffice gemacht werden. Das nutzen nicht alle. Viele kommen trotzdem gerne ins Büro, aber es gibt einige, die das auch wirklich brauchen, ja, weil diese bisschen so ein Abstand oder Rückzugsmöglichkeit. Bei den Stunden sind wir super flexibel. Also wir haben viele, die einfach im Kundenservice arbeiten neben dem Studium, und da bieten wir das auch an, dass wir ganz kurzfristig Stunden erhöhen oder wieder zurücksetzen. Je nachdem, in den Semesterferien kann man dann mal mehr arbeiten, dann sind einige Vollzeit da, dann während der aktiven Vorlesungszeit setzen wir das runter auf 30 Stunden. Mhm. Und was bei uns auch eine Besonderheit ist, bei unserer Gleitzeit, wir haben keine Kernzeit. Wir setzen da auch wirklich auf sehr viel Vertrauen. Also da gibt es auch keine Kontrolle. Natürlich müssen wir mal schauen, ja, dass wir arbeitsrechtlich da immer im grünen Bereich sind. Mhm. Aber auch was Krankenstände betrifft. Also wir haben da sehr viel Freiheit. Also man muss jetzt nicht ab dem ersten Tag eine Bestätigung bringen. Also sehr viel Vertrauen einfach auch. Ja. Und mittlerweile haben wir immer mehr Eltern auch. Ja. Also ein Durchblicker wächst und wird älter. Und und haben jetzt da auch ganz neu installiert, dass wir da ein Unterstützungsangebot für werdende Eltern installieren, dass man einfach in so Lebensphasen gut begleiten kann.
Fein. Klingt nach sehr viel Autonomie halt eben auch und Freiheit und Flexibilität, ja, die gerade, glaube ich, auch sehr stark geschätzt wird. Gut, abschließende Frage in Bezug auf die Frau Jankowski hat das letzte Mal in unserer Auftaktveranstaltung zum Bereich 5 Good Work Prinzipien einiges vorgestellt. Eben das Thema gelungene Beziehungsgestaltung, flexible Strukturen, digitale Balance, gelebte Agilität und Denken in Möglichkeiten. Mhm. Das ganze Thema ein bisschen umgelegt auf das Thema Mitarbeiterinnenbindung. Wie siehst du das?
Ja, sind natürlich alles sehr, sehr wichtige Punkte, und ich habe jetzt dann auch nochmal so durchgedacht. Ja, das leben wir natürlich alles. Ja, auch das Thema Agilität hatten wir bis jetzt noch nicht angesprochen. Also über das gesamte Unternehmen planen wir mit OKRs. Mhm. Natürlich in der IT, das geht fast gar nicht mehr anders. Da wird agil gearbeitet. Also da war sehr viele Elemente aus dem Scrum einfach drin. Also das leben wir. Was aus meiner Sicht ergänzend noch total wichtig ist, Thema intrinsische Motivation fördern. Mhm. Dass man eben nicht nur sagt, okay, an diesen externen Faktoren, Raum oder Benefits, sondern wirklich, dass die Arbeit Spaß macht. Ja? Mhm. Dass man gerne kommt, dass man auch in so ein Flow-Erlebnis kommt, dass man das, was man tut, einfach gerne macht. Und da bin ich vor einiger Zeit auf ein ganz spannendes Konzept gestoßen. Kann ich auch jedem empfehlen, sich da mal das anzuschauen, vom Daniel Pink. Der sagt, um in dieses Flow-Erleben zu kommen oder diese intrinsische Motivation zu fördern, braucht es drei Säulen. Das eine ist Autonomie. Mhm. Das zweite ist ein Purpose zu haben, also so ein Ziel, ja, etwas, wo ich mich zu committe, wo ich gerne mitarbeite, wo ich gerne dazu beitrage, und eben auf der dritten Seite auch dieses Thema Perfektion, also er nennt es Mastery, die Möglichkeit, selber immer besser zu werden, ja, was dazu zu lernen, herausfordernde Tätigkeiten zu haben, und das natürlich in so einem Startup-Setting natürlich sehr leicht. Ja. Also ich verstehe schon auch in großen Konzernen. Ich habe selber auch in der Wirtschaftsuniversität gearbeitet, im öffentlichen Bereich sind es natürlich ganz andere Voraussetzungen. Aber ich denke, man kann da als Arbeitgeber in all diesen Bereichen schon auch Maßnahmen setzen, um das zu fördern und um das zu ermöglichen. Also als Beispiel bei uns in der IT, es gibt zum Beispiel einmal im Quartal auch einen Tag, arbeite, woran du willst, ja, also wo eben keine Aufgaben aus den Sprints erledigt werden müssen, sondern wo sich entweder Teams zusammenschließen können, die mal an einem ganz neuen Thema arbeiten können, oder Mitarbeiter können sich auch alleine in der Einzelarbeit dann was raussuchen. Und dadurch sind auch schon ganz tolle neue Ideen und Innovationen entstanden. Mhm. Also ja, Rahmenbedingungen einfach schaffen und so kleine Maßnahmen setzen.
Muss gar nicht immer der große Big Bang sein, sondern es sind so Kleinigkeiten dann auch, ja, die es einfach dann den Wohlfühlfaktor erhöhen und dadurch eben auch die Mitarbeiterbindung. Ja, und das Thema Autonomie, glaube ich, ist da ein ganz wichtiger Punkt eben. Finde ich total toll, was ihr alles macht. Ja. Auch das Thema, dass ich sagen kann, okay, ich kann mal einen Tag aussuchen und mache mal etwas ganz anderes. Ja. Weil man braucht eben auch eine gewisse Zeit an Ruhe für Inspiration und für Innovation. Ja. Ohne dem ist das nicht möglich. Finde ich klasse. Abschlussfrage von meiner Seite. Welche drei Tipps würdest du Unternehmen auf den Weg mitgeben im Bereich Mitarbeiterinnenbindung?
Ja, das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ja. Also welches Unternehmen sitzt vor mir, mit wem spreche ich? Ich habe das jetzt also in meiner HR-Erfahrung auch gesehen. Jede Branche hat natürlich ganz unterschiedliche Herausforderungen. Also generell würde ich sagen, ist das Thema Kommunikation, interne Kommunikation. Ne? Also man denkt immer, die Mitarbeiter wissen das eh, oder man macht ja eh schon zu viel. Ich habe das auch immer bei uns gedacht, aber am Ende ist es doch zu wenig. Ja? Also da nochmal wirklich sehr offen, transparent kommunizieren, auch bei jeder Gelegenheit auch zu betonen, was ist denn positiv, ja, weil Mitarbeiter neigen natürlich dann dazu, sich gerne dann auch untereinander auszutauschen, was jetzt gerade alles nicht so läuft, oder sich irgendwie über die Führungskraft ärgert, wenn man dann auch nochmal erzählt, so hey, das haben wir letztes Jahr erreicht, oder wir haben jetzt das und das neue Produkt am Markt, ja, also immer wiederholen und auch vor allem klare Botschaften senden.
Super wichtig, ja, vielen Dank.
Ja.
Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Fragerunde ein bisschen angekommen, von unserer Seite zumindest. Und ich hoffe, ja, also ich fand es sehr spannend einfach, mit dir mich zu unterhalten, dass wir uns gemeinsam unterhalten haben. Und jetzt ist eben die Frage an euch alle, im Sinne von, gibt's Fragen an die Janine? Gibt's irgendwie besondere Themenstellungen, die noch offen geblieben sind?
Silke Kurzmann von Confida Steuerberatung. Mich würde es total interessieren, wie diese monatlichen, zuerst sogar wöchentlichen waren, Umfragen sind. Wie viele Fragen haben die? Wie laufen die ab? Mit welchem Programm werden die gemacht?
Ja.
Das war sehr spannend. Danke.
Genau. Also es gibt eben Tools, die dann auch einen Engagement-Wert messen. Da gibt's dann ständig auch wiederholende Fragen. Zum Beispiel, würdest du das Unternehmen weiterempfehlen? Wie zufrieden bist du gerade mit deiner Führungskraft? Denkst du darüber nach, das Unternehmen zu wechseln? Also eben solche Fragen. Und es gibt dann wirklich auch einen wissenschaftlich fundierten Engagement-Wert. Der sagt natürlich noch nichts aus. Und wir haben uns dann extra dafür auch entschieden, das Tool zu wechseln, wo man dann eben auch offene Fragen stellen kann. Wenn man zum Beispiel sieht, okay, da gibt's irgendwo ein Thema mit der Zufriedenheit. Ja? Oder Leute denken darüber nach, den Job zu wechseln. Und dann kann man natürlich da noch mal tiefer reinfragen. Ja, was ist es? Also woher kommt das? Ja, diese.
Wie ist es mit den Sprints und dergleichen? Weil es gibt ja irgendwo Vorgaben oder Abliefertermine, die man einhalten muss. Das heißt, wenn so frei gearbeitet wird, wo ich so verstehe, auf einer Vertrauensbasis zu arbeiten, aber irgendwo gibt's einmal Sachen, die gemacht werden müssen bis zum Tag X. Wie geht ihr da damit um? Oder wie wird das geplant? Wie ahndet man da? Oder wie macht ihr das in dem konkreten Fall?
Genau, also das Scrum-Framework installiert natürlich auch bestimmte Deadlines, ja, also bestimmte Zeithorizonte, an die sich die Mitarbeiter dann einfach halten müssen. Problem habe ich da bis jetzt noch nicht gesehen, weil vor allem auch diese Sprints, die werden vorher ja auch mit den Mitarbeitern geplant. Also wird ja vorher auch eine Aufwandsschätzung gemacht, und diese Sprintplanung dient ja auch dazu, einen realistischen Zeithorizont oder einfach realistische Menge an Dingen, die man umsetzen möchte, in diesem Zeitraum einfach zu haben. Von daher reguliert sich das damit ganz gut von selbst.
Ja, verständlich. Ich meine, dieses Thema mit Top-Down, weil wenn sie die Mitarbeiter da selbst die Zeit vorgeben oder sagen, okay, ist lösbar, ist schaffbar. Der Mensch ist ja grundsätzlich ein faules Wesen. dem Grunde nach geht man in Schonhaltungen oder weiß der Kuckuck was und ja, vielleicht wird's gleich mal negiert, aber damit halt die Ziele auch sportlich bleiben, gibt's dann trotzdem, dass man sagt, okay, der Abteilungsleiter, der Vorgesetzte hat dann nochmal das Recht, etwas zu überholen und sagen, hey, verstehe, aber das geht auch etwas sportlicher. Ja, was sich dann natürlich dann vielleicht auf die Motivation dann auswirkt oder ja, generell auf das allgemeine Arbeitsverhalten, ne?
Also ich würde das so nicht unterschreiben, aber das gerade dieses Thema mit der intrinsischen Motivation, Arbeit muss nicht immer Arbeit sein und gerade wenn man gute Rahmenbedingungen schafft und gerade in so freien, kreativen Prozessen dann wie eben in der Softwareentwicklung funktioniert das ganz gut. Also da wäre sogar andersrum Druck und zu starke Vorgaben eher kontraproduktiv. Also die würden das sogar dann reduzieren, die Produktivität und Performance von diesen Leuten. Das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für gute Performance und diese Zeiten einzuhalten.
Wie ist es da? Habt ihr dann bei euren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, habt ihr da einen All-In-Vertrag oder sind Überstunden, werden ausgezahlt oder geht auf ein Gleitzeitkonto, weil man liest immer wieder, was motiviert Mitarbeitende, um mehr zu arbeiten, um quasi wirklich das Beste zu geben oder über die 100% drüber zu gehen. Wie ist das bei euch im Unternehmen?
Gleich mehrere Fragen auf einmal. Also ja, wir haben All-In-Verträge. Jetzt ist bei uns aber so, man darf trotz dieser All-In-Vereinbarung in einem monatlichen Zeithorizont gleiten. Also wenn ich kann trotzdem schauen, dass ich da jetzt nicht zu viele Stunden mache oder dass ich, wenn ich mal einen Tag länger bleibe, dass ich am nächsten früher gehe. Das ist alles möglich. In manchen Bereichen, gerade im Kundenservice, haben wir es nicht. Also die haben fixe Dienstzeiten, da funktioniert es auch nicht mit Gleitzeit, ist auch vom Gesetz her relativ schwierig. Also die haben halt, da arbeiten wir mit Durchrechnungszeiträumen und schauen halt, dass die Mitarbeiter so eingeteilt sind, dass die halt immer auch auf ihren 38,5 Stunden am Ende im Durchschnitt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Das war einmal zu den Verträgen. Hättest du gerne was gewusst?
Ja, und das ist die Motivation, dass man sagt, okay, ich bin halt 40 Stunden, 50 Stunden da, wenn es benötigt wird und dann gehe ich halt wieder zurück. Wie wird da motiviert, dass da die Mitarbeitenden im Zeitraum X reinbeißen quasi? Weil das Thema ist, wenn der Druck immer da ist, ist er immer gefordert, dass man quasi reinbeißt und dass man viel arbeitet und damit man lange da ist. Und nur das geht nur eine gewisse Zeit lang gut. Das heißt, man braucht ja wieder diese Entspannungsphase. Und da ist halt die Frage, wie löst sich das?
Ja, tatsächlich löst sich das eben auch dadurch, dass wir wirklich ein attraktives gemeinsames Ziel verfolgen. Die Leute stehen wirklich dahinter. Ja, die verstehen sich als Durchblickerin und die sind natürlich auch stolz auf ihr Produkt, das sie entwickeln. Ja? Und die möchten das natürlich auch aus eigenem Antrieb dann gerne fertig machen oder gerne da Verbesserungen eben vorantreiben. Aber du hast recht, es ist natürlich bei manchen auch die Gefahr, dass man da zu sehr reinkippt, ja, dass man, wenn man das über einen zu langen Zeitraum vielleicht zu viel arbeitet, das ist Thema Burnout. Ich muss sagen, das war bei uns auch schon ein Thema und das war eben auch deswegen der Grund, warum wir das InstaHelp installiert haben und wir da einfach auch besser schauen wollen auf die Personen, ja. Mhm. Also weil, wenn man natürlich Eigenverantwortung an die Mitarbeiter gibt, das heißt es aber auch Eigenverantwortung, ich muss mich auch um mich kümmern und muss auch schauen, dass ich in meinen Leistungsgrenzen einfach bleibe und da nicht drüber gehe. Und wenn wir das sehen, wenn wir das mitbekommen, also natürlich Indikatoren wie Arbeitszeiten, ne, oder man merkt es ja auch, ja, wenn man im guten Austausch ist, wie geht's jemandem, dann sprechen wir das natürlich auch aktiv an.
Das wollte ich gerade auch sagen, ne, das Thema gut im Austausch zu sein. Das heißt, es braucht eine Kultur, die halt eben es auch ermöglicht, ehrlich, authentisch miteinander zu sprechen, auch zu sagen, wenn mir etwas zu viel ist und wenn etwas nicht geht. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und gerade wenn wir heutzutage über das Thema Führung sprechen, ist das einfach auch eine wichtige Führungsaufgabe aus unserer Perspektive, dass man eben auch ein gutes Klima schafft, dass man eben auch diesen Austausch, diesen ehrlichen ermöglicht. Und das ist natürlich nicht immer einfach, gerade wenn es darum geht, einmal zuzugeben, dass einem vielleicht auch zu viel wird. Aber ich glaube, das ist heutzutage gerade so wichtig einfach. Und ich finde es großartig, dass ihr sagt, hey, wir haben da sogar noch was installiert, wir haben daraus gelernt vielleicht eben auch, wenn es darum geht, Mitarbeiter auch in Krisenzeiten zu unterstützen. Finde ich toll.
Ja, ich hätte noch eine Ergänzung, nämlich auf das Thema Motivation. Und der Mensch ist grundsätzlich faul. Also ich sag's ganz ehrlich, meine Perspektive ist ein bisschen eine andere. Meine Perspektive ist, jeder Mensch hat einen natürlichen Antrieb zu leisten. Jeder hat ein Bedürfnis, irgendwo so am Ende seiner Tage zum 80. Geburtstag zum Beispiel zu hören, was er von seinen besten Freunden idealerweise natürlich, was er in seinem Leben so geleistet hat. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin seit fast 30 Jahren Managerin und seit 19 Jahren Interimsmanagerin, durch Firmen und große Programme sanieren. Und eben deswegen, was zurück auf das Thema, was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich merke, dass jemand unter Anführungsstrichen faul ist, ich fange mich sofort an, damit zu beschäftigen, wo engagiert sich denn der? Und meistens zeigt sich dann relativ schnell, der hat sein Engagement im Kegelclub, im Eisstockverein, im Schachverein, beim Tennis, beim Golf, keine Ahnung wo, aber jedenfalls in irgendwelchen Freizeitaktivitäten. Und das Nächste, was ich dann mache, dass ich mir anschaue, was kann ich tun, welche Demotivatoren sind da, dass er die Energie in seiner Freizeit eben investiert. Und bei mir im Betrieb sozusagen, also in die freizeitorientierte Schonhaltung, nenne ich das, gehe. Also was kann ich tun, dass der seine Energie nicht in der Freizeit investiert, sondern eben in seiner Arbeitszeit. Das Zweite, was ich noch gerne ergänzen wollte, also ich komme ursprünglich aus der IT und ich sage es ganz offen, IT-Vögel sind ganz, ganz schwer zu führen, weil was viele Leute nicht wissen, Programmieren ist in Wahrheit ein relativ kreativer Prozess. Und kreative Menschen zu führen, ist total schwierig. Weswegen ich das irrsinnig gut finde, eben, dass sie da ganz nach diesen Scrum-Methoden vorgehen. Gerade diese Programmiererteams, die haben, ich sage immer, Selbstreinigungsmechanismen. Also wenn da einer drin ist, der glaubt, der kann jetzt da schon gemütlich im Schatten schlafen, während die anderen sich den Haxen ausreißen, das erledigt sich im Team in der Regel ganz, ganz schnell. Also, weil die anderen das natürlich sehen, dass sie für den einen immer mitarbeiten, dass der sich immer schön lange Zeiträume nimmt und Ähnliches. Und da geht's halt einfach an dem Ding anzuhaken, dass sozusagen das Team sich dann nicht untereinander zerfleischen auffängt, weil es fangen dann die anderen auf den anderen an, loszugehen. Also, dass diese Dinge greifen. Und die andere Sache, dass man auch schaut, dass die Leute wirklich einen entsprechenden Selbstschutz haben. Also, dass die dann auch wirklich ehrlich sich anfangen einzugestehen, hoppala, da ist jetzt ein bisschen zu viel und jetzt müssen wir ein bisschen wieder vom Gas runter. Also deswegen von meiner Seite jetzt nicht Fragen, sondern eher Ergänzungen aus meinem Leben in IT und Management.
Finde ich großartig. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, das ist eben auch das Schöne, dass wir gemeinsam da einen Austausch haben und jeder so seine Erfahrungen mit einbringen kann und auch seine Fragen mit einbringen kann.
Weil du sagst, okay, ihr sponsert auch Team-Events und dergleichen, macht ja sehr viel, was eh teilweise gang und gäbe ist, aber macht ihr das prozentuell wert oder sagt ihr, ihr habt einen Euro-Betrag pro Mitarbeiter, den sie da investiert oder welchen Wert nehmt sie her? Weil in einer Budgetierungsphase ist das doch ein Kostenfaktor und teilweise wird er dann gestrichen. Also wo kann man einfach streichen? Das sind so Marketing-Sachen, Mitarbeiter-Motivationsthematiken mit Kursen, dann streichen wir halt dieses Führungskräfte-Entwicklungsseminar und machen es halt dann nächstes Jahr, weil dabei schaffen wir es nur, wir halten es noch durch ein Jahr. Wie macht ihr das in der Planung und in der Umsetzung?
Da höre ich so raus, ein bisschen auch das Thema eben, dass da vielleicht Erfahrungen gemacht worden sind, dass das dann eher rausgestrichen wird, Marketing und Personalentwicklungsmaßnahmen, oder? Okay, ja. Das ist auch oft der. Wie ist denn das bei euch? Wie geht's ihr damit um, auch wenn es halt eben Budgetknappheit gibt? Und ich glaube, das kennen wir alle sehr gut. Also ich kann das, wir hören das ja auch immer wieder als Berater, wo es dann heißt, naja, vielleicht doch eher nächstes Jahr. Ist auch voll in Ordnung und voll legitim, ja? Wie geht's ihr damit um?
Ja, also es ist definitiv ein Kostenfaktor, ja. Also das kostet natürlich, wenn man sagt, wir möchten das auch finanzieren, wir möchten diese Events machen. Was wir haben ein fixes Budget pro Kopf und pro Team, was von den Teams ausgegeben werden kann für eigene Teambuilding-Maßnahmen. Das können sie sich eben innerhalb ihrer Abteilung dann selber ausmachen. Auch diese Events offsites ist natürlich ein Riesenkostenfaktor, aber der zahlt sich schon aus. Ja, es ist natürlich immer schwierig, das zu verteidigen, weil so ein direkter Return on Investment hat man natürlich nicht. Ja, aber wir haben eben auch die Erfahrung gemacht, wenn man so diese weichen Faktoren vernachlässigt, eben nochmal zurückzukommen auf dieses Sales-Team, wo es dann eben auch ja einige Schwierigkeiten gab, die dann eben nicht so sehr als Team zusammengearbeitet haben. Das hat sich auch direkt auf die Performance ausgewirkt. Ja, also Ich hatte bis jetzt das Glück, dass dieses Budget noch nicht hart verteidigen zu müssen vor Finanzern, aber ja, es kann natürlich auch auf uns zukommen. Und dieses Jahr, also wir sind jetzt gerade in der Budgetierung, hatte auch das Thema, dass ich noch ein bisschen runter muss mit den Kosten, mich dann dafür entschieden, okay, dann schaue ich bei den Recruiting-Kosten. Ne? Also das kann ich noch steuern, indem wir mehr selber machen, indem wir da vielleicht doch mehr selbst Active Sourcing betreiben, da ein bisschen wegkommen von externen Kosten. Aber das Personalentwicklungsbudget und Teambudget habe ich nicht angegriffen.
Das ist immer mit Kommunikation, weil es immer heißt ja offene Kommunikation, ehrliche Kommunikation. Und man sieht es, man hört es immer, es ist essentiell. Also wir merken es auch bei uns im Unternehmen und in vielen anderen Unternehmen. Wie offen geht's ihr mit Fehlentscheidungen um? Du hast gesagt, okay, diese Sales-Thematik, die ihr gehabt habt, ist es dann so, dass sie da jemand hinstellt und sagt, hey, wir haben das ausprobiert, wir haben falsche Entscheidungen getroffen, weil meine persönliche Haltung dazu ist, ja, wenn das offen kommuniziert wird, dann geht doch jeder damit besser um und es ist der Flurfunk oder dieser im Hintergrund Schimpfen darüber passiert dann nicht. Also die Frage, wie geht sie da damit um, beziehungsweise auch, was versteht ihr in einem Detail drunter? Heißt offen kommunizieren, man schickt ständig ein Newsletter aus und spammt quasi die Postfächer voll oder stellst du jemand hin, die Geschäftsführung oder Abteilungsleiter und kommunizieren offen, machen Mitarbeiterveranstaltungen, so kurze Videos oder wie macht ihr das im Detail? Weil die Frage ist immer, ja, wir reden eh drüber, du hast es auch gesagt, wir glauben, die Mitarbeiter wissen es, aber irgendwie wissen sie es dann doch nicht. Also einfache Themen, aber die doch sehr komplex sind.
Ja, also wir haben mehrere Formate. Zum einen haben wir alle zwei wöchentlich unsere Stand-up-Meetings, wo man eben solche Themen auch ansprechen kann. Und einmal im Quartal, wir nennen es das Management Information Bier, wo wir am Abend in die Mitarbeiter einladen. Da gibt es dann noch ein bisschen Rückblick und Ausblick auf die kommenden OKRs und was passiert ist. Und tatsächlich haben wir bei unserem letzten Management Information Bier dieses Thema auch ganz offen angesprochen. Das hat bis dahin immer gefehlt und natürlich reden die Leute genau, wie du es gesagt hast. Ja, aber wir haben dann halt auch gesagt, okay, wir können natürlich nicht alles teilen. Auch schwierige Situationen, wo man sich hart von Mitarbeitern trennen müssen, da geht natürlich dann der Flurfunk erst so richtig los. Ja, und haben wir auch gesagt, okay, also wir schauen, dass wir haben sicherlich einige falsche Entscheidungen getroffen, die werden wir jetzt korrigieren mit eben entsprechenden Maßnahmen. Wir können aber auch nicht jedes Detail mit euch teilen. Bitte Verständnis haben, weil natürlich Transparenz hört dann auf, wenn irgendwo Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern betroffen sind, wo Datenschutz im Vordergrund steht. Und natürlich hätten die das Bedürfnis gehabt, jedes Detail zu wissen. Das geht nicht. Aber so wie du sagst, offen zu sagen, ja, das ist nicht ideal gelaufen in der Vergangenheit. Wir haben das gesehen, wir haben zugehört, wir haben euer Feedback ernst genommen und wir machen es in der Zukunft anders, ist schon mal ein guter Schritt.
Ja, vielen Dank. Blickend ein bisschen auf die Zeit, möchten wir jetzt auch das Interview abschließen und ein großes Dankeschön an dich, Janine, dass du da uns so viele Einblicke gewährt hast. Ja, die bekommt man ja normalerweise nicht und auch so authentisch und ehrlich. Also wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön. Super. Vielen Dank. Ja. Und ich möchte die Abschlussworte an meinen werten Kollegen übergeben. Peter, bitte.
Ja, vielen lieben Dank auch noch einmal von meiner Seite, Janine, für die Anreise und auch für das Beantworten der Fragen. Danke auch an Andrea und an meine Kollegin. Danke, Jasmin, für das Interview führen und die rege Beteiligung. Du hast ein paar Aspekte gebracht in deinen Ausführungen, in deinen Antworten, die das Thema New Work ansprechen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber New Work kennt man mittlerweile. Und es ist ja fast schon ein bisschen, totgesprochen, weil der besagte Obstkorb ist ja ein Aspekt von New Work. Wir machen ein bisschen New Work, wir bestellen einen Obstkorb und wir glauben, alles ist gut. Ganz so ist es ja dann im Erleben dann tatsächlich nicht. Und wir haben ja die Reihe auch gestartet unter dem Aspekt Good Work, Good Life, weil es ja darum geht, gut zusammenzuarbeiten. Und eingangs erwähnt und auch von der Jasmin, die Julie Jankowski hat dazu ein Buch geschrieben, Shoutout an der Stelle. Sie sagt, zwischen alt und neu liegt gut. Es geht nicht per se um New Work, sondern es geht um gute Arbeit und wie gute Arbeit eben auch entstehen und gelingen kann. Und Da gibt es natürlich dann auch die Frage, oder ein wesentliches Prinzip, ein Aspekt ist die gute Beziehungsgestaltung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber aus meiner, wie soll ich sagen, kurzen Lebenserfahrung habe ich schon mitbekommen, dass Beziehungsgestaltung eine der Dinge ist, die am meisten Arbeit braucht, vor allem, wenn man sie langfristig plant. Ja, also gute Beziehungsarbeit ist auch in der Führungskräfteentwicklung gemein ganz ein großes Thema. Das, was du angesprochen hast, das Thema offene Kommunikation. Also ich glaube, dass ich mit einem Freund oder wenn die Beziehungsbasis passt, offener und ehrlicher umgehen kann, als wenn die Beziehung weniger gut miteinander funktioniert. Du hast angesprochen das Thema Unternehmenskultur. Die Jule hat das letzte Mal ein sehr nettes Zitat uns weitergegeben. Unternehmenskultur ist die Musik, zu der jeder tanzt, die aber keiner hört. Ja, ich weiß, das muss ein bisschen wirken. Ja, Musik ist das, wozu jeder tanzt, die aber keine hört. Ja, und das ist im Unternehmen tatsächlich so, wenn man sich die Unternehmenskultur nachher dann anschaut, wie funktioniert's, dann sind informelle Regelungen viel stärker, und die Jasmin hat das vorher auch schon angesprochen, als nachher dann die ganz offiziellen Regelungen. Also ein bisschen hinhören zu schauen, was ist denn eigentlich die Musik im Unternehmen, zu der wir tanzen oder zu der wir aber auch tanzen wollen. Ja? Und das, was ich bei Durchblicke erlebt habe, ist, dass da ganz große Bereitschaft ist zum Tanzen, ja, und auch zum Party machen. Es war ein sehr schönes Miteinander. Und an der Stelle bin ich eigentlich auch schon fertig. Du hast den Daniel Pink, wie soll ich sagen, erwähnt und auch im Rahmen dieses Change-Prozesses immer auch einen Purpose in den Vordergrund zu stellen. Erst diesmal gestern oder vorgestern ist mir dieses Buch von Simon Sinek über den Weg gelaufen. Always start with a why. Also er sagt immer, in seinem Modell des Goldenen Circles ist, starte mit dem Warum, dann über das Wie und zum Schluss nachher dann, was ist letztendlich zu tun. Das ist eine sehr einfache, simple Regel und steht der Tropfen hüllt den Stein, jedes Mal aufs Neue anfangen. Warum tun wir das, was wir tun? Was ist eigentlich auf lange Sicht gesehen wofür wir eigentlich da sind? Und auch da gibt es ein sehr schönes Zitat von der Frau Jankowski, die sagt, wir haben uns im Unternehmenskontext zur Wertschöpfung verabredet. Also es ist ja, wie soll ich sagen, finde ich sehr, sehr charmant zu sagen, in der Zusammenarbeit geht es darum, dass wir gemeinsam mehr Wertschöpfung nachher dann für ein gemeinsames Ziel erarbeiten als jeder von uns individuell.